In der heutigen Folge von Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart, geht es um nichts Geringeres als die Tanzstadt Stuttgart. Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen und klären euch auf, was Kamele eigentlich mit dem Ballett zu tun haben, was die Sunny Side of Dance ist und wieso Eric Gauthier nicht mehr sterben möchte. Hallo und herzlich willkommen zu Kunst und Quer, dem Podcast der Kulturregion Stuttgart. Regelmäßigen HörerInnen wird auffallen, dass ich nicht Ingmar Volkmann bin, der euch sonst an dieser Stelle wärmstens in der heimeligen Homebase im Stuttgarter Westen empfängt. Mein Name ist Kimsi von Reischach, ich arbeite als freie Moderatorin und Journalistin und ich freue mich sehr darauf, die heutige Folge Kunst und Quer moderieren zu dürfen und darauf, dass ich zukünftig im Wechsel mit Ingmar Volkmann hier zu hören sein werde. Ja, alle zwei Monate geht es in diesem Podcast über ein Kulturthema mit Bezug zur Region Stuttgart. Und in dieser Folge von Kunst und Quer spreche ich mit zwei ganz besonderen Gästen über den Stellenwert und die Zukunft des Tanzes in Stuttgart anhand zweier führender Institutionen, dem Stuttgarter Ballett und Gauthier Dance. Und kleiner Disclaimer jetzt direkt am Anfang, diese Sendung ist hoffentlich genauso spannend für Tanzultras wie auch für diejenigen von euch, die bislang vielleicht noch keinen Draht zu klassischem und oder modernen Tanz gefunden haben. So der Plan. Wir finden heute Antworten auf folgende und weitere Fragen, wie zum Beispiel, wieso ist eigentlich das Interesse an Tanz in Stuttgart so groß und das ja nicht nur seit heute, sondern seit dem 17. Jahrhundert und den Anfängen am Württembergischen Hof. Wir fragen uns, welche Rolle eigentlich die finanzielle Förderung von Stadt, Land und darüber hinaus spielt und wie die Generation TikTok für Tanz gewonnen werden kann. Diese Fragen beantworten meine beiden Talkgäste. Zum einen Vivian Arnold. Vivian wurde in Connecticut als Tochter zweier deutscher Eltern geboren und ist dort auch aufgewachsen. Sie ist selbst Tänzerin und erhielt ihre Ausbildung unter anderem an der School of American Ballet in New York und der Heinz-Bosel-Stiftung in München. Sie war beim Houston Ballet Marketingleiterin und dann Pressesprecherin. Der Liebe wegen kam sie mit ihrem Mann nach Karlsruhe. Ein Zeitungsartikel über Reed Anderson hatte ihr Interesse geweckt und ihre Initiativbewerbung führte sie dann 1996 zum Stuttgarter Ballett, wo sie bis 2002 die Abteilung Presse, Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit leitete. In der Zeit von 2006 bis 2010 war sie beim Aufbau von Gauthier Dance am Theaterhaus Stuttgart als Dramaturgin, Beraterin und Pressesprecherin beteiligt. 2010 kehrte sie zurück zum Stuttgarter Ballett, wo sie bis heute Direktorin für Dramaturgie und Kommunikation ist. Und ich spreche mit Eric Gauthier. Eric wurde in Montreal geboren und sein tänzerischer Weg, der führte von dort nach Toronto an die National Ballet School, wo er 1995 Schüler von Reed Anderson wurde. Als letzterer 1996 Intendant des Stuttgarter Balletts wurde, wechselte er mit und wurde zuerst Mitglied, 2002 Solist, dann der in fast allen Premieren der Stuttgarter Kompanie bis 2006 mittanzte. 2005 hatte er im Rahmen des Nachwuchsförderungsprogramms Nouvelle Gesellschaft sein Debüt als Choreograf. Und falls ihr jemals die Möglichkeit haben solltet, an Karten zu kommen für die Nouvelle Gesellschaft, schnappt sie euch, es ist unfassbar. Aber zurück zu Eric. Seit 2007 leitet er am Stuttgarter Theaterhaus seine eigene Gauthier Dance Company, die sich international einen Ruf für zeitgenössischen Tanz auf Weltklasse-Niveau erarbeitet hat. Im Januar diesen Jahres feierte seine Nachwuchsgruppe Gauthier Dance Juniors, mit der er den Tanz zukunftsfähig machen möchte, Premiere. Und auch seine Hauptkompanie feierte jüngst eine besondere Premiere mit vier Uraufführungen von internationalen Superstars wie Sharon Eyal und, Zitat aus der Stuttgarter Zeitung, der Pop-Ikone des Tanzes, Louise Le Cavalier. Es sprengt jetzt wirklich den Rahmen dieses eigentlich als kurzen Intros gedachten Intros über seine Arbeit als Moderator einer eigenen SWR-Tanzdoku Dance Around the World, das Tragen des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg oder sein neues Wirken als Opernregisseur an der Staatsoper Stuttgart zu sprechen, aber dazu bestimmt gleich mehr. So, jetzt habe ich ganz viel über euch erzählt. Vivian, Eric, gibt es denn etwas, das die ZuhörerInnen über euch noch nicht wissen und was ihr gerne teilen würdet? Vivian?
Ich glaube, zu dieser Intro gehört vielleicht, dass ich eine ausgesprochene Liebhaberin von Ballett und Tanz bin. seit 50 Jahren und auch, dass ich die kulturelle Vielfalt nicht nur in Stuttgart, sondern in Deutschland insbesondere sehr, sehr schätze und dass ich die Theaterlandschaft in Deutschland als wirklich einzigartig betrachte, auch aus der Warte, dass ich die erste Hälfte meines Lebens in den USA verbracht habe und dort auch für eine Ballettkompanie gearbeitet habe und was für einen extremen Unterschied das eigentlich ist und wie glücklich wir uns hier in Deutschland schätzen können.
Das heißt, die Vielfalt ist da in Amerika nicht so ausgeprägt wie hier?
Nicht ganz, aber vor allem ist es öfters ein Kampf ums Überleben. Und wenn man ums Überleben kämpft, kann man sich weniger auf die Kunst konzentrieren und auf die Kreativität. Es werden unglaubliche Dinge auf die Beine gestellt. Ich glaube, Erik kann das auch attestieren, auch in Kanada. Aber manchmal können die, sagen wir mal, Ballettkompanien nicht so ein großes Risiko eingehen oder müssen das immer ausbalancieren und müssen nebenbei halt auch sehr viel Geld auftreiben sozusagen und viel Energie in diese Art von Förderung stecken.
Da sprechen wir sicherlich bestimmt gleich noch mal ein bisschen näher drüber. Erik, habe ich in meiner Anmoderation zu dir was vergessen oder gibt es was, was die Leute über dich noch nicht wissen?
Hm, ein paar Leute wissen das, aber ein der beste Job der Welt ist, dass ich bin Vater von 3 Kindern. Das ist vielleicht, was man vielleicht nicht weiß. 2 Jungs. Vivian hat auch 2 Jungs, ne? Genau. Und beide Jungs. Und eine Mädchen habe ich auch.
Und kennen die sich auch? Die Jungs? Alle Jungs? Ja. Eure Jungs?
For sure.
Ja.
Vivian ist Patentante von meinen
Ach so,
Kindern.
Ach na dann. Genau.
Wir sind halbwegs Familie.
Ja, So ist es.
Dann lass uns doch da direkt mal einsteigen. Ihr seid Familie, ihr kennt euch schon, wie in der Anmoderation gesagt, schon ganz, ganz lange. Könnt ihr euch noch daran erinnern, an den allerersten Tag, als ihr beiden aufeinander getroffen seid?
Also ich definitiv. Was war der allererste Arbeitstag 1996? Mhm. Und Reed Anderson hatte sage und schreibe 5 Tänzer mitgebracht aus Kanada, 4 erste Solisten und Solistinnen und Erik, der war Corps de Ballet Tänzer und er war ganz, ganz jung, aber von Anfang an war schon ziemlich klar, dass er besonders war.
Woran hast du das gemerkt?
Zunächst als Tänzer. Also ich glaube, da man sieht die Tänzer im Training oder auf der Bühne. Und ganz jung wurde er auserkoren von William Forsythe, also ein ganz berühmter Choreograf, eine Rolle in Approximate Sonata zu übernehmen. Da musste er auf spontane Anweisung von Forsythe improvisieren. Und das ist sehr, sehr herausfordernd. Und er war unfassbar jung und er hat das so toll gemeistert. Also wir waren alle schwer beeindruckt und auch von der Bewegungsqualität. Das war eine besondere, wirklich auffallende Bewegungsqualität, die er mitgebracht hat.
Thanks, babe. I like that. Ich weiß nicht mehr, da war ich so jung, aber
wie jung warst du da?
19? Ja. Yeah. Baby Eric. Mit Vivian, I mean, jetzt nicht das erste Erinnerung, aber es ist auf jeden Fall the day that I ask you to work with me. Na, da kam, ich war im Stuttgarter Ballett bis die Alter von 30 und dann ist bei mir klar, genug mit dem weißen Trikot und immer im Sterben in alles, in Romeo, in Mercutio, in Schwanensee, in, yeah, I was dying all the time. Und ich wollte ein bisschen anders leben. Und dann, Vivian war in dieser Zeit freiberuflich oder du hast nicht direkt gearbeitet mit den
Mama, ich war Mama.
Du warst Mama, ja. Biggest job in the world. Und dann, ich habe das Angebot oder diese, da war schon diese Gespräche mit dem Theaterhaus, eine Company zu gründen. Und ich wollte unbedingt, dass Vivian meine ganze Pressearbeit und Kommunikation macht. Und wir saßen im Restaurant in der Stadtmitte irgendwo. Und I said, let's work together. So that's probably the pivoting moment of unser Leben, of meine Leben mit Vivian, lass uns so sagen. Und dann kam, ja, Patentante von Kindern und bla 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 und Freundschaft und, ja.
Und die Zusammenarbeit am Stuttgarter Ballett damals, wie seid ihr euch da beruflich begegnet?
I mean, es war, Vivian was like, du hast geschafft, you were working with the director in the, you know, in die große Büros da oben und wir sind halbwegs nur Tänzer. So, wir machen, was wir machen, in Ballettsaal den ganzen Tag und Vivian was, ja, Ich habe das
Büro.
So betrachtet.
Ja. Die hatten zu tanzen und wir saßen im Büro. Aber an eines kannst du dich vielleicht erinnern. Mhm. Als du deine Band gegründet hast, da haben wir dann geholfen mit der Pressearbeit. Weißt du noch, dein erstes Konzert. That's und dann habe ich gesagt, hey, okay, wenn du diese Idee hast, cool. Ich hatte ihn ein paar Mal mit der Gitarre gehört und er hatte diesen Traum. Haben wir gesagt, okay, gut, wir übernehmen die Pressearbeit für dich und gucken, dass die, es war in der Röhre, oder, glaube ich, ja. dass es voll wird und es war auch voll, ne?
War auch
also
voll,
wir
ja.
haben, wir haben es voll gekriegt.
Crazy.
Und was hast du denn gespielt mit deiner Band?
Ich schreibe eben immer noch Lieder heute und so, ja.
Also so vom Style her, wie würdest du es beschreiben?
Bah, Britpop, Singer-Songwriter, ja. Da war eine Zeit, ich wollte nur Musik machen. Ich habe fast gekündigt. Ich bin zum Chef gegangen und gesagt, I'm moving to London. I want to be a musician. Und dann, ja, total crazy. No, ich schreibe Lieder und immer noch und jetzt wenig Zeit, aber ja.
Wenn wir zurückgehen zu eurem folgenschweren Abendessen und deinem Sprung dann direkt danach ins Theaterhaus, was hat es für dich damals bedeutet, vom großen Haus zum Theaterhaus zu wechseln?
Also zum einen wusste ich, dass es mehrere Anläufe gegeben hatte, in Stuttgart eine zeitgenössische oder zweite Kompanie aufzubauen. Also ich wusste, dass es sehr herausfordernd sein könnte oder würde. Aber Eriks Vision, sein Drive, also es war mir klar, dass er eine sehr gute Idee hatte, eine sehr klare Idee, was er wollte und dass das Theaterhaus der richtige Ort sein würde dafür. Und es war lustig, weil als wir da saßen an dem Abend, kamen mindestens zwei Personen zum Tisch und sagten, ach, Sie sind doch Eric Gauthier und ich möchte eine CD oder wann tanzen Sie wieder und hier ist meine Visitenkarte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sag mal, sammelst du diese Visitenkarten? Weil wenn du eine Kompanie gründen willst, dann brauchst du einen Freundeskreis oder du brauchst irgendeine Art von Unterstützung. Und guck mal, alle kennen dich hier in dieser Stadt. Vielleicht solltest du mal diese Visitenkarten anfangen zu sammeln, damit wir die alle anschreiben könnten. Also das war eine von den ersten.
So smart.
Das war das erste Abendessen, genau.
Das erste von vielen. Lass uns den Aspekt des Geldes besprechen. Ist ja auch ganz interessant. Du hattest eben, als du über die Vielfalt in Amerika gesprochen hattest, auch über den Überlebenskampf gesprochen, den viele Kompanien dort haben. Und Vivian, die Frage ist an dich, wie ist es eigentlich, wie finanziert sich denn das Stuttgarter Ballett mit seinen 70 TänzerInnen? Und Eric, dann die Frage natürlich auch an dich, wie finanziert ihr euch Gauthier Dance mit 16 beziehungsweise die Dance Juniors mit den 6 TänzerInnen? Ladies first.
Also natürlich ist das Stuttgarter Ballett ein Teil der Staatstheater Stuttgart. Unsere Träger sind die Stadt Stuttgart und das Land Baden-Württemberg, das schon seit Jahrzehnten. Und wie du auch sagtest, richtigerweise, Ballett gibt es in Stuttgart seit dem 17., vor allem 18. Jahrhundert. Also es ist am Hoftheater gab es fast immer eine Tanztruppe. Und diese Tanztruppe wurde dann weltberühmt in den 60er Jahren. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, dass die Tänzer sehr schlecht bezahlt wurden, dass sie schlechte Bedingungen hatten und dass John Cranko, das wissen vielleicht die wenige, die verbinden mit ihm halt nur diese grandiosen Stücke, aber dass er wirklich lange, lange gekämpft hat für bessere Bezahlung, bessere Böden überhaupt für die Tänzer, angemessene Garderoben, richtige Arbeitszeiten. Also er war wirklich ein Vorreiter zu sagen, die Tänzer machen auch gute, harte Arbeit und das muss richtig bezahlt werden. Und das war eine große Errungenschaft und hart erkämpft, muss man sagen. Und heute sind wir natürlich in einer sehr glücklichen Lage und Position. Selbstverständlich erwirtschaftet das Staatstheater auch natürlich Einnahmen durch den Kartenverkauf. Und ja, wir befinden uns in einer sehr glücklichen Lage, dass wir fast immer ausverkauft sind und somit auch gute Einnahmen generieren. Also es ist eine Mischung, die Förderung durch Land und Stadt und die Einnahmen, die wir dann durch die durch den Kartenverkauf bekommen.
Und sind da Bedingungen dran geknüpft? Also Vorgaben im inhaltlich oder die Anzahl der Stücke oder wer bedient werden soll vom Publikum? Oder seid ihr komplett frei? Also hier ist das Geld und ihr könnt machen, was ihr wollt.
Also es gibt einen Verwaltungsrat und die Intendanten stellen natürlich jedes Jahr ihren Spielplan vor, also der Verwaltung zu dem Verwaltungsrat. Aber ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass es jemals einen Fall gab, wo die künstlerischen Entscheidungen groß in Frage gestellt worden. Und da muss man auch sagen, dass in Deutschland ist es auch wieder besonders, diese künstlerische Freiheit, natürlich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wichtig das ist und was für ein wichtiger Aspekt das ist. Also Narrenfreiheit hat man natürlich nicht. Man muss sein Budget, sein Etat einhalten. Aber ich würde sagen, der Auftrag speziell für das Stuttgarter Ballett besteht darin, klassische Werke zu tanzen. Also wir sind einmal eine große klassische Ballettkompanie. Das Publikum möchte das auch sehen, aber andererseits auch neue Stücke zu entwickeln, neue Choreografen vor allem zu entdecken und zu fördern, wie es jetzt, sagen wir mal, der junge Eric Gauthier einst war und viele andere berühmte Choreografen. Also ja, aber konkrete Vorgaben in dem Sinne, wo man sagt, das dürfen sie nicht machen, künstlerisch gesehen, nein. Und das wäre ja auch, ich würde sagen, fast schockierend, wenn jemand sagen würde, künstlerisch gesehen ist das nicht erlaubt. Also die künstlerische Freiheit ist sehr wichtig.
Eric, wie ist es bei dir? Wie finanzierst du deine beiden Kompanien?
Es ist schon klar, dass das Theaterhaus Stuttgart ist eigentlich ein Verein, ja. Es ist ein soziales, kulturelles Theater, sagt man in Deutsch. Und es gibt schon klar, sagt man in Schwäbisch, ein bisschen Unterstützung vom Stadt und Land. Compared to das gesamte Budget ist es niedriger als beim Staatsoper, und schon klar. Und es ist schon ein Kampf seit Day One, muss man sagen. Wir haben fast das Modell von Amerika, lass uns so sagen. Ich muss immer auf die Suche für Sponsoren und Donations und Stiftungen. Und ja, es wird langsam ermüdend. Und das habe ich ganz, ganz klar gesagt in den letzten 2-3 Jahren. Und seit Januar 24 jetzt ist Gauthier Dance viel mehr unterstützt von der Stadt Stuttgart. Die Fabian Mayer, Herr Nopper und so. Gemeinderat, die haben sich zusammengeschlossen, diskutiert, denn es doch hat seinen Wert und
das heißt,
ich stehe besser als hier jetzt. Ja.
Das heißt, die Wünsche, mit denen du in die Haushaltsverhandlungen gegangen bist, da gab es ja noch einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung im Herbst letzten Jahres, so das würde ich mir wünschen und dann können wir auch über andere Sachen reden. Das heißt, deine Wünsche würden komplett erfüllt?
Nicht komplett, weil es könnte immer mehr sein, aber es ist besser als vorher und das ist schon das Unterschied. Es war so, in die letzten 5 bis 10 Jahren war kaum ein Unterschied geldmäßig in jedem Doppelhaushalt, war nicht mehr. Und wenn man denkt immer mit dem Haushalt, es wird ein bisschen mehr, weil wir schaffen. Wir sind nächste Woche in Bilbao, die Woche drauf in Luxemburg, eine Woche drauf, 3 Wochen in Amerika auf Tour. Sorry, aber wer macht das in Deutschland? Wir machen das, wir bringen Stuttgart, Baden-Württemberg mit, Deutschland mit. So in diesem Sinne ist es schon gut, dass man merkt das jetzt. Und was war das für ein halbes Jahr? Herr Steinmeier auf Besuch in Kanada, der fliegt Gauthier Dance in seine Air Force One Flieger, dass wir tanzen für Trudeau in Kanada. Sorry, aber man muss das merken, dass wir machen, was richtig ist. Und ich glaube, jetzt habe ich das Confidence und von der Stadt Stuttgart jetzt, vom Land war ein bisschen war weniger als gedacht, lass uns so sagen, und nicht im Doppelhaushalt. Die Unterstützung kam quer von der Baden-Württemberg-Stiftung, weil da das Geld war mehr frei zu holen, weil wir waren gar nicht in den Haushalt und der war schon fertig. Aber das hilft auch und das bringt mir nur das Hoffnung, dass ja, das Land wird auch mit einer größeren Summe einsteigen irgendwann. Ja.
Mhm. Und aber trotzdem bist du noch auf der Suche nach Sponsoren und Fördergeldern, damit ihr euch in Hülle und Fülle eben voll präsentieren könnt, richtig?
Ich suche mal ein bisschen weniger heutzutage als vorher, weil das Unterstützung ist jetzt, wie gerade gesagt, ein bisschen mehr präsent und das ist ganz toll. Ich bin noch auf die Suche, klar, für Geld für das Colors Festival. Ich habe vor 8-9 Jahren ein Festival gegründet, das heißt das Colors International Dance Festival, was ist jetzt ein Markenzeichen in Deutschland, spielt zwischen 3 und 4 Wochen und tanzt viel von die beste Truppen der Welt hier in Stuttgart. Und it's a very social festival. Es wird auch in die Stadt ganz groß gestrahlt, dass Menschen, die kommen nie in Kontakt mit dieser Kunstform, dürfen das genießen und das entdecken. Und für Colors, ich kam gerade hier zu diesem Podcast von der Showfix vom Colors heute. Und das war wieder ein Thema auf den Tisch heute, Sponsoring. So, ich mache mich weiter auf meinen Weg und ich rede mit ganz vielen. Geld zu finden und sammeln heute ist nicht wie vor 10 Jahren, ist viel schwieriger. Die Firmen sind nicht so, weil die haben auch Probleme, ganz klar. Und ja, it's harder than before. Yeah.
Aber du findest das Geld immer noch?
I don't know. I mean, die Partners von vorher sind noch da. Aber neue Partners zu finden und in eine Freundschaft, eine Cooperation zu entwickeln, das muss auch sein, weil Partners drop out and new ones come in. Und das ist auch okay. Und das ist nochmal wie dein Leben. Es kommen Menschen rein und die gehen und dann kommen andere. Ja.
Es gibt ja das Magazin Dance Europe, da gab es eine Umfrage und ihr seid in der Liste der Companies of the Year aufgeführt worden, neben dem Ballett der Pariser Oper, dem Royal Ballet und dem Netherlands Dance Theater und natürlich auch dem Ballett Tokio. Wie fühlt sich das an, in dieser Riege zu stehen?
Cool, fantastic. I mean, das ist ein Ziel, der immer da war. Und aber in auch in rückwärts ist es, es gibt ungefähr 20 Kritikern, die geben ihre Stimme ab. Und wenn du hast 2, 3 oder 4, die sagen, das ist mein Company des Jahres, dann bist du das auch. So ist es die Meinung von ein paar Leute. So für mich ist auch mit Tanzkritikern, jemand, der kommt in meine Show und schreibt eine Kritik, das ist ein Mensch von 1000, der da sitzt, weißt du? And of course I care what the critic says and means, but in the end of the day, diese 999 anderen haben auch eine Stimme, der voll wichtig ist. Und die sind die, die kommen immer wieder und kaufen ihre Karten auch dazu. So you have to really think about it both ways. Everybody's important. The critic is not more important than, Mr. X. Yeah.
Was dann eben passieren kann, wenn ein Kritiker oder eine Kritikerin in dem Fall einen anderen Stellenwert hat als andere, haben wir letztes Jahr gesehen, mit Marco Göcke. Wie gehst du mit Kritiken dann um, die vielleicht nicht so vorteilhaft sind?
Ich lese seit Jahren nicht mehr.
Gar nicht?
No. Wie ich habe reingeguckt für mein Opa jetzt, nur zu sehen, was da ist, aber es ist wichtig, aber auch, ja, ich kann auch nicht so viel sagen. Ich mache mich in Bredouille hier.
Vivian? Ja,
du hast lange nicht mehr geredet, bitte.
Also ich glaube, natürlich ist es ganz wichtig, dass die Tanzrezensionen da sind, auch für die Leser der Zeitungen und so weiter. Wir sehen leider immer weniger und weniger wirklich Expertinnen, die uns bleiben. Also die großen Fachkritiker, die es mal gab, davon gibt es wirklich viel weniger. Und wir haben viele Blogger, die einfach irgendwie eine Meinung haben, aber vielleicht nicht viel Fachwissen haben. Das ist ein schwieriger Punkt. Aber ich glaube, meine Beobachtung über all diese Jahre hinweg ist, dass der Kritiker manchmal wirklich nicht ganz versteht, wie viel ein Künstler investiert, wie viel von sich selber er reinsteckt in ein Werk und wie destruktiv es sein kann, wenn man nicht behutsam mit der Kritik umgeht. Die Kritik muss sein. Ich würde nicht behaupten, es muss immer alles nett und freundlich sein, aber es kommt wirklich immer auf das Wie an. Und ich habe schon gesehen, dass es für manchen Künstlern unfassbar verletzend ist, wirklich unfassbar verletzend, dass die tagelang nicht schlafen können und dass es denen wirklich dreckig geht. Dann ist es auch unsere Aufgabe, hinter der Bühne diese Menschen aufzufangen und zu sagen, nein, du musst weitermachen, du hast was Wertvolles geschaffen und nicht aufgeben. Also das wäre mein Fazit. Es muss sein, aber die Kritik, manchmal geht's unter der Gürtellinie, also wie bei Herrn Göcke es öfters gegangen ist und das über mehr als ein Jahrzehnt. Das muss man einfach wissen.
Mm-mm. Ja. Und betreibst du dann auch Aufklärungsarbeit in die andere Richtung? Also eben, wie du mir jetzt gesagt hast, was für eine Auswirkung so eine Kritik haben kann? Sprecht ihr da auch mit der Presse und sagt, Leute, wisst ihr eigentlich, was ihr tut?
Nein. Und da haben wir dann, also wir haben jetzt künstlerische Freiheit angesprochen, jetzt sprechen wir die Pressefreiheit an. Das steht einfach diesem Journalisten zu. Und es wäre anmaßend, jetzt irgendwie da permanent eingreifen zu wollen. Die Pressefreiheit ist ein ganz wichtiges, hehres Gut, das wir hier in Deutschland haben. Und dazu gehört einfach die Rezension. Das muss man aushalten. Wenn da ein faktischer Fehler drin ist, dann spreche ich das an. Weil das Problem mit den faktischen Fehlern ist, sie vervielfältigen sich. Mhm. Und dann greift der Nächste das auf und der Nächste das auf. Also das wird schon angesprochen. Aber manchmal muss man richtig auf den Händen sitzen, um nicht zum Hörer zu greifen, aber man muss es aushalten. Mhm. Ja.
Therefore, ich lese die nicht, weil.
Aber es könnte doch auch gut sein. Aber das
wird sie. Aber wenn es gut ist, ja. So nach den Vivian habe ich dann auch eine ganz tolle Pressefrau gefunden, die Frau Steller, und ich frage mal einfach den Nicola, du, wie sieht's aus, wie war das? Und er sagt mir Pik und Darm. Das ist so, und dann I'm like, okay, and that's it, because then it's a new day and die Zeitung ist nur ein Tag da, ne, ein Tag, und dann ist vorbei und dann geht das Leben weiter. Es ist nur für mich, du hast, it's important, dass die Presse schreibt über unsere Kunstform, das ist ganz wichtig, weil viele Zeitungen weltweit machen das weniger und weniger. Die Kultursection wird kleiner und kleiner. Und dann steht vielleicht im Vordergrund diese ganze Hollywood-Movies, diese ganze, da steht mehr im Vordergrund. In der Tanz ruckt immer, wenn es gibt was. Hier in Stuttgart ist schon außergewöhnlich. 2-3 Mal die Woche steht was über Tanz. Oft über euch, immer wieder über uns. Aber das ist nicht in jede Zeitung. In der Zurich Zeitung, die schreiben einmal pro jede 2-3 Wochen über Tanz. So, und wenn man liest über Tanz, Tanz bleibt relevant, you know. Das ist, warum immer wieder im Fernsehen diese So You Think You Can Dance Show und Let's Dance und viele von die Tanzwelt, die meckern, oh, das ist so blöd. Und but in the sense ist auch gut, weil gucken ein paar Millionen Menschen Tanz und Tanz bleibt relevant, weißt? Bleibt in die Menschen Augen, Ohren, lesen und so. In this form ist es gut, dass die Journalistik, dass die schreiben über die Kritiker, über die Show und so. Als Vorbericht oder als Kritik, beide wichtig. Ja.
Der Tanz funktioniert ja in Stuttgart außerordentlich gut, ist ein kultureller Leuchtturm hier in der Stadt. Was meint ihr beiden, wieso das hier so gut funktioniert?
Gut, vom Stuttgarter Ballett kommend sagt man halt immer den gleichen Namen, also John Cranko. Wobei, wie ich erwähnt habe, er musste am Anfang kämpfen. Am Anfang hatte er gar kein Publikum. Daraus entstanden zum Beispiel diese Vorträge bei der Nouvelle-Gesellschaft. Also er hat, was wir heute Vermittlung oder Outreach nennen, schon in den 60er Jahren wirklich aus der Not heraus geboren, gemacht. Er hat mit dem Publikum gesprochen, erklärt es, was ist eine Choreografie, was ist pas de deux, was ist Dirigieren für Ballett und so weiter. Daraus kam dann auch noch die Nouvelle-Gesellschaft mit den jungen Choreografen. Also es war eine lange, harte Arbeit, über 50 Jahre hinweg, diese Bindung mit dem Publikum, also durch das Projekt Blick hinter die Kulissen, wo wir Proben öffnen, auch schon in den 80er Jahren. Also das machen wir seit wirklich Jahrzehnten. Und dann ist halt, glaube ich, die ungebrochene, sehr hohe Qualität der Tänzer. Also zumindest beim Stuttgarter Ballett. Das sind Weltklasse-Tänzer. Und das sieht man, das merkt man, wenn man in die Vorstellung geht. Da sitzt wirklich alles, alles. Also man hat was gezahlt für die Karte, aber man bekommt etwas für die Karte und nicht nur eine technische Perfektion, sondern es wird mit wirklich Herzblut und Leidenschaft und, muss man sagen, mit großer Freude getanzt. Also wenn man auf einem gewissen Niveau, im Englischen würden wir sagen, like the top of their game, these dancers are at the top of their game and they love to dance. Und das spürt man als Publikum, glaube ich, das lässt niemanden kalt. Und ja, also ich glaube, eine kontinuierliche Arbeit über 50 Jahre, 60 Jahre jetzt hinweg, um das Publikum da aufmerksam zu machen auf Tanz und auf die Tänzer und auf die große Bandbreite an Stücken, die präsentiert werden.
Super Antwort.
Als du mit Couture Dance angefangen hast, hattest du dir jemals gedacht, ob du Vivians Publikum oder das Publikum des Stuttgarter Balletts kannibalisieren würdest und da vielleicht was von wegnehmen? Oder hattest du dir von Anfang an gedacht, there's love for everybody?
Der Vision war schon klar, Tanz für alle zu machen. Das ist immer noch so heute. Das ist, warum wir tanzen in Schulen, in Grundschulen, in Altersheimen. Und dann reisen wir die Welt auch dazu. But ganz am Anfang, ich glaube, es war uns ganz klar, dass ein Großteil von dem Stuttgarter Ballettpublikum würde zu uns checken, was wir da machen. Und dann ihre eigene Entscheidung, zu modern oder nicht so meins. Oder die Tanzen sind anders aus. Ich hatte nur 6 am Anfang. Ja.
Aber ich glaube, du hast auch angesetzt, ein neues Publikum zu finden. Und das war das, was mich so beeindruckt hatte an deiner Vision, war die Idee war, Menschen, die vielleicht nicht den, in Anführungszeichen, Mut haben würden, ins Opernhaus zu gehen oder zum Ballett zu gehen, Tanz irgendwie accessible, zugänglich zu machen. Mhm. Und das hast du einfach super auch gemacht mit den ersten Programmen, die du präsentierst hast. Und ich würde behaupten, ja, es gibt eine Überschneidung zwischen Stuttgarter Publikum und Gucci Dance, aber es gibt auch viele bei Gucci Dance, die halt nicht zum Stuttgarter Ballett kommen. Und das ist dir wirklich außerordentlich gelungen. Du hast ein neues Publikum für Tanz gefunden.
15 Jahre harte Arbeit, ja. Ja, wir hatten beide viele Shows letzten Monat. Wir hatten 10.000 Karten verkauft in 2 Wochen und sie hatten dieselbe Nummer. Und ich gehe von aus, dass ein Großteil war auch nur, die kamen nur zu Gucci Dance, ein Großteil war nur zu euch. Und dann in der Mitte waren sicher ein paar, die waren zu beide. Mhm. Ich kenne ein paar, die das gemacht haben. They were watching the ballet and the modern. Das Vision von ganz am Anfang, ich hatte eine Reise gemacht durch Deutschland direkt vor das Anfang von Gucci Dance. Nicht zu machen, was die anderen machen, zu sehen, was die anderen machen. Und das war schon vor 16 Jahre her oder 17 fast. Und da war dieses deutsches Tanztheater viel mehr präsent überall im Theater und in Deutschland. You know, German Tanztheater, duster, schmerzhaft, man versteht nicht wirklich, was los ist. Ich meine nicht die Pina Bausch-Geschichte, aber alle die anderen. Ja? And then I said, then wir machen auf keinen Fall das, ja, weil das sieht man ganz viel in Deutschland. So I called Gucci Dance mehr in die Richtung the sunny side of modern dance. Das ist, gibt so, warum ist es so tabu in Tanz, in Theater, dass man lacht ganz laut, dass man eine Träne hat, dass man hat durch die Poesie des Tanzes, dass and I think that was the vision in the beginning. And it's still this Vision heute. Heute habe ich auch diesen Spruch mit jeder neuen Show, wie letzte Woche hatten wir Premiere, es heißt Elements. Es geht um das Thema Earth, Fire, Wind, Water. Dass jedes Mal, dass die Vorhang geht auf mit einer neuen Produktion von Gucci Dance, man sollte, wie sagt man in Deutsch, erwartet der Unerwartet, expect the unexpected. So you never really know what Gucci is going to give you this time, you know. It should be good quality dance, but the show is different. And I think that's kind of the motto for today. Yeah, let's give them something always new, something fresh, something anders. Yeah.
Und woher schöpfst du deine Ideen?
Guten Wein. No, I'm just kidding. I'm kidding. es kommt in verschiedene Momente. Es kommt even on the drive here. I was thinking, oh, das kann ich machen. Das ist eine gute Idee. Because I just left the meeting for my Colors Festival und da hatte ich keine Antworten. So mein Kopf arbeitet noch weiter. Und in the car I had a good idea. I don't tell you yet. Es wird
ach, come
sicher,
on, spill the beans.
Es wird sicher
sind doch nur
Jahr.
Wir sind unter uns, entre nous, come on.
Nein, es geht immer, es geht um das Thema, junge Menschen zu erreichen, auch mit dem Tanz. Das ist so eine riesige Challenge und so. Auch wenn wir machen die Kartenpreis runter, auch wenn wir, es geht nicht nur um Kohle, es geht um wie können wir das Tanz auf die Bühne attraktiv machen, that young people will statt zum Kino gehen oder hocken am Marienplatz mit einem Bierchen im Theater reingehen. That's tricky. That's a challenge. And so in the car, I just had this idea because I know there's this boat called Frida's Pier oder so. Es gibt so Techno oder Party da drin. Und die wollten immer wieder was machen. And I always said, nah, it's good. Hab ich genug. And then I was thinking, for Colors, this could be fun. You know, wir schmeißen auf die Bühne ein bisschen Charondayal und Schächter, boom, boom, boom. And then we make a party, but the people will dance sowieso, weil die kommen dahin zu tanzen. So, das ist schon geklärt. Und dann wir geben auch einen Teil von den Abend, wir teilen das Abend mit dem, so, this I just had in the car. Und das war auch ganz ohne Wein, so, ja.
Just kidding. Toll. I don't even drink wine.
Tolle Idee. Da will ich auf jeden Fall Karten für holen. Das klingt total spannend und
super
interessant. Ja, ja. Okay, vielleicht noch eine andere Frage. Du bist ja mit La Fest zurück in dein altes Haus gekommen, aber in einer anderen Funktion, dieses Mal als Opernregisseur. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Mega, voll schön. Voll schön. Ich wusste nicht, das wird so gut funktionieren, aber wenn ich habe zugesagt zu meiner ersten Regie, es kam ein paar Mal in Frage, zuerst in Karlsruhe und dann in Saarbrücken, und die haben mich schon gefragt, meine erste Regie zu machen im Oper. Aber es ist so eine Welt, das ich nicht kenne, und Dance, whatever, everything, no? We know everything. But Opera is a whole other beast. And de facto, dass der Herr Schöner hat mich gefragt, in Stuttgart das zu machen, das hat mein Leben ein bisschen mehr einfach gemacht, weil ich will... Wenn ich bin nicht auf die Reise, würde ich gern zu Hause sein, auch für die Familie und so. So I thought, oh, eine Oper kann ich theoretisch schaffen und ich bin hier und ich habe Zeit mit Familie und Oper und Couture-Dance und all of the above. Und es war nur das Thema, was soll ich machen? Und da war auf dem Tisch ein paar Ideen, aber riesige Oper, die schon existieren und Big Names. And I said, oh, aber die sind schon oft gemacht. Und then I will be compared mit anderen. Und dann ein bisschen verrückt habe ich gesagt, was ist, wenn ich schreibe die Oper auch dazu? Nicht das Musik, weil ich bin großer Fan von Barockmusik, von Rameau und so Sachen. And then I knew I can use Baroque music and make a pistachio, a collection of music. A bit like a best of, or also with obscure Stücken auch dazu. But write the libretto, write the story, write was diese 3 Stunden lang passiert auf die Bühne. Und mit 2 Dramaturgs haben wir, we beat out a fantastic Reise und ja, es hat gut funktioniert.
Es passiert einiges in den 2-3 Stunden. Vor allem toll fand ich auch die Playlist, die ihr dann auf Spotify hochgeladen hat, habt, damit man im Nachgang sich eben nochmal musikalisch einhören kann. Das fand ich ganz toll.
Thanks.
Ja. Mhm. Vivian, viele der Stücke, die ihr am Ballett aufführt, sind ja klassische Stücke, hattest du ja auch anfangs erwähnt. Und ein Klassiker, der auch diese Spielzeit das Stuttgarter Publikum verzaubert hat, ist der Nussknacker von Edward Klug nach E.T.A. Hoffmann, den ihr im November 22 Uhr aufgeführt habt. Was ist an eurer Nussknacker-Version neu und anders als an der ersten Version, die 1892 in St. Petersburg Premiere hatte?
Also ich glaube, der wesentliche Unterschied ist in dieser Urfassung, die Marius Petipa da am Mariinsky-Theater in St. Petersburg aufgeführt hat, ist wirklich keine inhaltliche Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Akt. Also der zweite Akt spielt in so einem Schlaraffenland, The Kingdom of the Sweets, also mit der Zuckerfee, und es geht um Marzipan und Bonbons und Lollipops und so weiter. Und wir haben uns gefragt, also zum einen ist das nicht mehr zeitgemäß und zum anderen würden wir gerne einen Weg finden, den ersten Akt und den zweiten Akt auch inhaltlich zu verbinden. Und die Idee kam dann über die Spielzeuge von der jungen Protagonistin, also die heißt Clara, wie die Tochter von Erik, und dass diese Spielzeuge dann zum Leben erweckt werden und im zweiten Akt nochmal vorkommen. Und so... Also nein, wir haben keine Zuckerfee und wir haben keine Bonbons und Marzipan mehr, sondern wir haben viele große Walnüsse. also in Zusammenarbeit mit Edward Klug, die Ideen kamen im Prinzip alle von ihm und dann wurden ausstattungsmäßig dann auch umgesetzt von Jürgen Rose. Und die Zusammenarbeit mit den beiden für mich war einfach wundervoll, weil beide sehr kreativ sind. Wir hatten richtig viel Spaß. Und für jeder, der das gesehen hat, also als Edward die Idee hatte mit den Kamelen, ausgerechnet dieser arabische Tanz, der halt sehr umstritten ist inzwischen wegen kultureller Aneignung, und es ist natürlich nicht wirklich arabischer Tanz, den wir da zeigen etc. pp. Und dann hat Edward gesagt, also dann mache ich einen Tanz mit Kamelen. Und wir haben ihn alle angeguckt und haben gedacht, okay. Und dann hat Jürgen einfach diese sagenhafte Kostüme gemacht und die Kamele, die sind wirklich der Hit. Ne? Also das muss man sagen. Ich glaube, die Tänzer haben am Anfang gedacht, oh, jetzt stecke ich in diesem Kostüm und niemand sieht mich. Aber die kriegen am meisten Applaus immer am Ende der Vorstellung. Das finde ich herrlich. Also es war, das ist der wesentliche Unterschied. Also die inhaltliche Verbindung zwischen Akt 1 und Akt 2 und dass das über die Spielzeuge von diesem jungen Mädchen läuft und dass es viel mit ihrer Fantasie zu tun hat. Und das wollen wir ja in jungen Menschen und vor allem Kindern anregen. Also kann ich nur auch als Mutter sagen.
Du hattest im Vorgespräch, also ich habe dich ja schon mehrfach erlebt und dein Wissensschatz ist so unfassbar groß und du hattest mit mir ein bisschen geteilt, die Geschichte des Balletts und du hast von den zaristischen Balletten erzählt und dass es damals so ein bisschen ein Faible für Exotismus gab. Kannst du unsere ZuhörerInnen da kurz mit auf die Reise nehmen? Was hat es damit auf sich?
Also das stimmt. Man kann schon vielleicht sagen, diese zaristischen Ballette hatten eine gewisse Formel. Also man darf nicht vergessen, der Auftraggeber war der Zar. Und es ging um sein Amüsement und es ging darum, ihn glücklich zu machen. Also Don Röschen ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. 3 Stunden unfassbar schöne Musik von Tschaikowski, 100 irgendwas Tänzer auf der Bühne, alle tanzen sich in Wolf. Und dann hat man den Zar danach gefragt, ja und wie war's? Und er hat gesagt, assez joli, schön genug und ist dann heimgegangen. Also man muss sich einfach vorstellen, wer war der Auftraggeber? Und viele von diesen Balletten spielen an, also in Anführungszeichen, exotischen Schauplätzen, La Bayadere in Indien oder Don Quixote in Spanien. Und natürlich war der Choreograf nie in Indien. Er war eigentlich in Spanien, da muss ich vorsichtig sein. Aber dieses Faible für irgendwas Folkloristisches oder Buntes findet man in vielen von diesen zaristischen Balletten. Und das war einfach Entertainment für den Zar und sein ganzer Hof. Das sind die Ursprünge.
Und wie können solche Stücke dann in die heutige Zeit transportiert werden, um den Menschen oder den Gruppierungen, die vielleicht betroffen sind, dann von bestimmten Rollen, die trotzdem mitzunehmen und aber trotzdem dieses Stück noch authentisch in die Zukunft zu bringen? Gibt es da eine einfache Lösung zu?
Also zum einen haben viele von diesen Balletten gar nicht überlebt. Also die überlebt haben, sind Klassiker und da gibt es verschiedene Gründe, warum. Also ein Ballett wie Schwanensee hat ein bisschen von dieser Folkloristik in Einlagen im dritten Akt, aber die Geschichte und die anderen Akten sind einfach so unfassbar gut und so zeitlos. Das ist ein Grund, glaube ich, warum die noch so populär sind. Aber man muss, glaube ich, für das Publikum heutzutage das kontextualisieren. Einfach erklären, was war der Ursprung dieses Stückes? Für wen wurde es gemacht? Warum ist es in der Szene so? Warum kommt das jetzt so vor? Und oder, wenn man ein Stück neu macht, wie Nussknacker jetzt bei uns, dass man sagt, okay, dann muss man das ändern. Also es gibt 2 Wege, man bleibt dem Original treu. Und man muss sagen, dass viele Leute in unserem Publikum diese klassische Versionen sehen möchten. Oder man macht eine Neufassung und überdenkt die Geschichte und interpretiert sie neu.
Und gerade auch, wenn wir dran denken, dass ihr beiden ja sicherlich einen sehr langen Vorlauf habt, also von der Idee, die du jetzt heute im Auto auf dem Weg hierher hattest, bis es dann auf der Bühne stattfindet, wie geht ihr damit um, wenn sich in der Zwischenzeit kulturelle, politische, weltpolitische Ereignisse ergeben, die der Aufführung dann möglicherweise im Wege stehen könnten?
Vivian?
Also ich muss sagen, das ist uns glücklicherweise noch nicht passiert. Also wobei, ich kann mich entsinnen, dass wir in dem Stück Krabbat das Lied Die Gedanken sind frei genutzt haben und ein deutscher Kinderchor wollte nach China reisen und hatte dieses Stück auf dem Programm und die Zensur in China hat denen dann verboten, dieses Lied zu singen. Und das war just zur gleichen Zeit. Also und als der Choreograf, der Miss Wolpe, dieses Lied für sich ausgesucht haben, haben wir alle gedacht, naja, ist ein bisschen altmodisch, aber es trifft's für die Szene, also okay, ja, dann nehmen wir das Lied. Und dann plötzlich kam dieses Ereignis, ja, dass dieses deutsche Kinderchor dieses Lied in China singen wollte und das nicht dürfte, wegen dem Inhalt. Ja, also das ist ja ein ganz simples Lied, wenn man will, die Gedanken sind frei. Und plötzlich war es für uns aktuell, aber im positivsten Sinne. Also ich kann mich jetzt nicht entsinnen, dass wir irgendwas hatten, wo man gedacht hat, oh Gott, das können wir jetzt gar nicht tanzen. Mhm. Also ja.
Das hatten wir auch nicht bis jetzt. So, es gibt immer diese Thematik, wir nutzen ganz viel Israeli-Tanz, wie Ohad Naharin, der war die Chefin bei Chiba Dance Company in Tel Aviv, so really a living legend. Und da immer wieder, wenn die Kompanie reist, nicht meine, aber seine, mit seiner Arbeit, immer wieder steht ganz viele Riots davor, vor dem Theater. Das haben wir nie erlebt mit, wenn wir das spielen, thanks Gott, ja. Ja.
Wir sind ja gerade in einer transformativen Phase und die Transformation, die macht auch sicherlich vor den Tänzerinnen und Tänzern nicht Halt. Du hattest vorhin von Cranko gesprochen, der sich schon damals ganz früh eingesetzt hat für die Tanzenden. Wie würdet ihr die Zukunft sehen? Also was ist da noch alles möglich oder wie ist die Situation heute und was ist noch möglich?
Also ich glaube, zum einen, was ich einfach ganz toll finde, ist, laut Statistik des Deutschen Bühnenvereins gibt es immer mehr Zuschauer für Tanz. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass Tanz einmal eine universelle Sprache ist. Also man muss eine gewisse Sprache nicht beherrschen, um es hoffentlich zu verstehen. Vielleicht trifft es auch den Zeitgeist oder den Nerv der Zeit, der Tanz in allen Facetten, jetzt von Hip-Hop, Breaking, Modern, zeitgenössisch, Ballett, wie auch immer. Also ich finde das zum einen sehr positiv. Ich finde positiv, dass viele Tänzer und Tänzerinnen heutzutage nicht diese Augenklappen, sagt man, anhaben, sondern sich während der Tanzkarriere weiterbilden. Also studieren per Fernstudium, studieren wirklich also Psychologie oder Biologie oder Wirtschaft, diese Fächer und denken darüber nach, dass ihre Karriere halt also körperbedingt mit 40 quasi vorbei sein wird. Und was machen sie danach? Und sie denken viel früher über diese Thematik jetzt schon nach und das bereichert ihren Tanz, würde ich sagen. Also dieses Studium bereichert den Tänzer und das sieht man dann auch auf der Bühne. Und ja, ich bin einfach gespannt, wo der Tanz hingehen wird. Wir haben einfach tolle Künstler, Choreografen. Man kann so viel ausdrucken mit dem Tanz. Vielleicht sogar einfacher als mit das geschriebene Wort. Und es hat einfach eine große Macht, die Menschen zu bewegen, in jeglicher Hinsicht, also in beider Hinsicht. Und ja, ich glaube daran.
Ich bin voll dabei, was alles du sagst da.
Gibt's bei dir ein Age Limit, Eric? Also ist es auch 40, dass bei euren Tänzerinnen und Tänzern so eine Grenze erreicht ist, wo die Leistung vielleicht nicht mehr ganz so abrufbar ist oder ist es bei euch ein bisschen weiter?
Ich glaube, es ist keine Nummer per se. Jede Körper ist anders. Jede Gruppe hat anders reagiert zu diesen Jahren Tanz. Viele haben viele Verletzungen, viele haben nichts. So ich gucke nie, ich weiß gar nicht die Alter von meiner Tänzerin, ehrlich zu sagen. I think they're somewhere in 30 maybe. Wenn die ganz jung sind, I know that they're, you know, 22. Ich weiß nicht der Nummer selbst, weil es mir total egal ist, solange die kann tanzen und rennen, frei rennen. You know, ich sage immer, dass Tanzen sind wie wilde Pferden, die müssen immer rennen. You know, they're not built to sit in the Stall da. Nee. Mm-mm. Wenn die kann nicht mehr rennen, dann wissen das selbst halbwegs. Muss ich nicht als Chef Bescheid sagen, die wissen schon, mein Körper wird langsam, wird tough, ja. Yeah. Und 40, 30 ist immer eine Nummer, ein Knackpunkt, da merkt der Tänzer, ich habe das so oft erlebt in die 16 Jahren als Chef, es gibt diesen Knackpunkt, wenn ich war 30 am Stuttgarter Ballett, dass man sagt, ich habe nicht so viele Jahre mehr, ich soll vielleicht jetzt was Neues probieren. Wenn als Ballerina willst du vielleicht dann ein bisschen doch moderne Tanz machen oder schon Nummer 30 ist so dieser Eckpunkt da. Und bis jemand, der schafft bis 40, wird nicht so oft vor, finde ich. Da hat schon man diese Transition gemacht zu Life After Dance. If it's Interior Design oder ich habe zwei, die das machen gerade. Und die machen das super good. The drawings are amazing. And I say, Wampo, proud of you. Das machen sie in die Freizeit. Weil man tanzt einem nie Freizeit. Congratulations. It's great. Ja, Life After Dance ist was Neues. Es wird ein großes Thema gerade. Und das ist ja auch gut so. Weil wir haben diese wunderschöne Lebenszeit. Wir reisen die Welt. Und dann ist alles vorbei, weißt du. Ja. Und man wird auch nicht reich von Tanz. So, you don't have a huge backing wie ein Fußballspieler oder so. Es ist schon, ja, it's tough.
Es klang sehr esoterisch, Life After Dance, I love it. Lasst uns, wir müssen langsam zum Abschluss kommen, zu Life Before Dance sprechen, ihr beiden. Mhm. Habt ja Programme für jüngere Menschen oder für junge Menschen, Moves for Future und Jung Plus, sage ich so richtig, oder Young Plus, Jung Plus, ne? Könnt ihr dazu vielleicht kurz was sagen?
Also wir haben zum einen die vielen Projekte, die wir natürlich in den Schulen machen, nicht nur in Stuttgart, sondern auch in der Region und das seit vielen Jahren. Und dann haben wir quasi einfach Mitmachprojekte, ob das ist ein Mehrgenerationenprojekt. Wir hatten eins, wo die Beteiligten zwischen 17 und ich glaube die älteste war 85, haben zusammen ein Tanzprojekt gemacht. Das war wirklich fantastisch, sehr schön. Oder wir haben Ferienprojekte für Schulkinder. Die Eltern suchen ja immer, was mache ich mit meinem Sohn oder Tochter in den Schulferien. Da haben wir Tanzworkshops. Also wir machen so viel wie möglich für die jüngere Generation. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch von dir eine Herzensangelegenheit, Erik, oder?
Definitely. Total. Weil die sind auch die Zukunft, nicht nur die Zukunft als Tanzern, aber die Zukunft als Tanzzuschauern. Weil wir müssen immer gucken in die Zukunft. Wer guckt in 30 Jahren von jetzt? Ja, und das ist die Grundschule von heute. Ja, wir haben auf die Beine seit letztes Jahr der Moves for Future Project. Im Sinne, die richtige Bewegungen für die Zukunft zu machen. Die richtige Bewegung für die Zukunft von Tanz. Weil Grundschule, Kinder bis die erste, bis die vierte Klasse kommen in Kontakt mit Tanz. Und dann die richtige Bewegung für die Zukunft, weil nach der Pandemie, die kommen wieder in Bewegung. Ja. Also ich habe mit meinen drei, ich habe immer gemerkt, oh Mann, sie sind echt nicht fit, Leute. Weil meine Jungs haben Fußball gekickt für 3 Stunden pro Tag. Und dann, das war 20 Minuten, und waren die so, I'm so müde. Und ich sage, what? Und so, ich habe meine Kinder viel in Bewegung gebracht, durch Tanz und so, in Wohnzimmer und so. Ich habe auch in die Pandemie, habe ich mit 2 Kumpels, es war hier in Stuttgart West irgendwo, wir haben ein Wohnzimmer gebaut, und es war genannt Wohnzimmerballett. You can still see it on YouTube. I danced in this fake Wohnzimmer, and I told the people, you can do that in your Wohnzimmer. And it even went, the news on the ARD had a family in Griechenland, in Spanien, in Italien und in Hamburg. Die haben alle Wohnzimmerballett parallel gemacht in die Welt, und die haben das gefilmt. It was so cool. I was so proud. I'm like, oh, wow. And it wasn't for money. It was just nur so. Niemand hat dafür bezahlt. Wir haben dafür bezahlt, theoretisch. And so these projects are all, we ignite the fire for the dance, for the next generations, and yeah, or for the times of the day.
Das macht ihr beiden auf jeden Fall. Diese Folge, die wird ja im April gesendet. Habt ihr denn Programmtipps für den April für unsere Hörerschaft? Was sollten die sich unbedingt ansehen? Was sollten sie nicht verpassen?
Also im April tanzen wir Schwanensee, der Klassiker schlechthin. Darauf bereiten sich die Tänzer gerade vor. Und es ist leider komplett ausverkauft, deswegen gibt es keine Karte Tipp mehr.
Aber gibt es manchmal noch die Gelegenheit, also Krabbert war ich bei der Premiere, habe ich mich einfach da hingestellt an dieses Kartenhaus, und dann gab es noch eine Karte.
Zu guter Letzt, ja, kann man bei der Abendkasse hoffentlich die ein oder die zwei letzten Karten ergattern. Manchmal gehen auch Karten 2 Wochen vor der Vorstellung zurück. Das ist ein kleiner Tipp, den ich auch geben kann. Da lohnt es sich dann, genau 2 Wochen vor der Vorstellung mal anzurufen. Aber ja, wir freuen uns natürlich über den großen Zuspruch von seitens des Publikums, auch für einen Klassiker wie Schwanensee.
Erik, was für Tipps hast du?
Es ist ein bisschen rhetorisch, ist the same story. Und, wir haben die Gutierrez Juniors am Start im Theaterhaus, und die sind auch komplett voll ausverkauft. You can see Gautier Dance in Toronto or Montreal, but it's schon ein bisschen
weiter weg. Kommt alle nach Toronto und Montreal, okay.
Ja, ich weiß gar nicht. Nee, you could always go online in the ARD Mediathek and check out Dance Around the World, meine Show. Da habe ich ein paar schöne Reise gemacht nach Kuba, Havana oder London oder Montreal. Und die Folge sind umsonst auf die ARD Mediathek, ja. Das kann man auch gucken. Das kostet nichts und ist nicht ausverkauft. Yes.
Genau. Sehr gut. Ich darf euch beiden sehr, sehr herzlich danken für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und danke euch natürlich auch fürs Zuhören. Die nächste Folge Kunst und Quer, die wird in 2 Monaten ausgestrahlt. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr da dann wieder mit dabei seid. Und genau wie diese Folge könnt ihr sie auf der Website der Kulturregion Stuttgart, kulturregion-stuttgart.de oder auf iTunes, Spotify oder dieser nachhören. Und die Homepage der Kulturregion Stuttgart, die erstrahlt übrigens in total neuem Glanz. Schaut da unbedingt mal vorbei. Und wenn ihr da schon vorbeigeschaut habt, dann könnt ihr euch auch zum Newsletter anmelden und bekommt dann alle Infos freihaus. Einfach zum Ende der Homepage scrollen und im gelben Block könnt ihr dann euren Namen, eure E-Mail-Adresse eintragen. Wenn ihr die Kulturregion auf Instagram, Facebook oder LinkedIn abonniert, beziehungsweise ihr folgt, dann erfahrt ihr immer rechtzeitig alles Wissenswerte über den Podcast, seine Themen und vor allem seine tollen Gäste. Wir würden uns freuen über Feedback, über Anregungen, über Kritik, über Themenwünsche und vieles mehr. Und dafür haben wir eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse, die ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte. Sie ist podcast@kulturregion-stuttgart.de. Vielen Dank an euch fürs Dabeisein. Ihr wart großartig. Macht's gut. Tschüss, ciao. Adieu.